Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder bei dieser dritten Folge dabei seid. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gern auch meinen Podcast auf Spotify oder auf welcher Plattform ihr auch immer Podcasts hört. Und lasst mir auch gern eine Bewertung da, denn mich interessiert immer, wie euch der Podcast gefallen hat, was ihr an den einzelnen Folgen gut fandet und vielleicht auch, was ihr euch künftig so für Themen und weitere Folgen wünscht. Für diese Folge habe ich wie immer viel recherchiert, viel gelesen, viel mit dem Bleistift in Texten rumgemalt und unterstrichen und Notizzettel in Bücher geklebt, alles zusammengeschrieben, damit daraus dann auch ein Skript wird. Ihr kennt das vielleicht, das sind immer so Denk- und Schreibprozesse. Und ja, dann ist es immer schön, am Mikrofon zu stehen und die Folge auch endlich zu produzieren und einzusprechen. Schön, dass ihr dabei seid. In der letzten Folge ging es um Alexander von Humboldt, den wir als einen Vordenker der Ökologie kennengelernt haben, und um sein Naturgemälde, eine Infografik, die er nach seinem Aufstieg auf den Chimborazo entwickelt hat und die den Berg im Querschnitt zeigt, mit den verschiedenen Vegetationszonen und auch mit den verschiedenen Klimazonen, die Humboldt da eingezeichnet hat. Heute soll es um ein anderes Bild gehen, um eine Fotografie, die in den 60er und 70er Jahren das Bewusstsein für die Fragilität und für die Schutzbedürftigkeit unseres Planeten geprägt hat. Sie bringt damals die Ökologiebewegung in Gang und hat, wie wir noch sehen werden, auch Einfluss auf das Denken der frühen Tech-Pioniere im Silicon Valley. Es ist das Bild der Blue Marble, des blauen Planetens, der unserer Weltkugel, wie sie einsam im dunklen Weltall schwebt. Es ist eins der meistpublizierten Fotos der Geschichte und ich bin mir sicher, dass es euch in dem einen oder anderen Kontext schon begegnet ist. Damals kriegt man den Begriff vom Raumschiff Erde, auf dem wir alle gemeinsam sitzen. Heute ist der Slogan "There is no planet B". Wie ist dieses Foto entstanden? Es war der 7. Dezember 1972, etwa 5 Stunden nach dem Start der Apollo 17 Mission. Es war im Übrigen die letzte Mondmission der NASA und auch das letzte Mal, dass Menschen die Mondoberfläche betreten haben. Und das Foto der Blue Marble war dabei eigentlich ein Zufallstreffer. Plötzlich sieht die Mannschaft durch eine der Luken des Raumschiffes ihren eigenen Planeten, ihr eigenes Zuhause, die Weltkugel, ganz rund und vollständig sichtbar, beleuchtet von der Sonne, die ganz günstig hinter dem Raumschiff steht. Und in der Schwerelosigkeit der Raumkapsel muss einer der drei Astronauten, man weiß nicht so genau, wer es war, den Auslöser gedrückt haben und dieses Foto gemacht haben. Die Blue Marble war eines der ersten Fotos, das die Erde vollständig als beleuchtete Kugel zeigte. Das war einmal möglich, weil die Astronauten sich weit genug im Weltraum befanden, um den gesamten Planeten eben sehen zu können. Und dann, das habe ich schon gesagt, trugen natürlich auch die besonders klaren Wetterverhältnisse dazu bei, dass man die Weltkugel da in ganz besonders beeindruckender Klarheit und Schönheit schweben sah. Aber die Blue Marble ist nicht das erste Bild aus dem Weltraum. Das erste Bild in Farbe ist das sogenannte Earthrise-Foto, also der Erdaufgang von 1968, das während der Apollo 8-Mission von William Anders aufgenommen wurde, während der Umkreisung des Mondes, genauer gesagt. Es zeigt die Erde als einen kleinen blauen Ball, der über dem Mondhorizont aufgeht und aus dem schwarzen All auftaucht, auch ein sehr eindrucksvolles Szenario. Diese Bilder aus dem All haben damals schon etwas gemacht mit den Menschen. Der Philosoph Günther Anders schreibt: "Gewusst haben wir alle, dass unser Globus wie eine nirgendwo verankerte und im Ozean des Raumes schiffbrüchig herumschwimmende Boje aussehen würde, aber das Gewusste effektiv auch zu sehen und als Wahrheit anzuerkennen, das war noch etwas anderes, etwas vollständiges Neues, das war doch eine kaum mehr erträgliche Kränkung und Erniedrigung." Das ist eigentlich ganz interessant. Günther Anders, der auch vor allem als Technikphilosoph und philosophischer Anthropologe bekannt ist, sieht das Ganze hier eher skeptisch und negativ, also keineswegs als großen Sieg der Raumfahrt, sondern eigentlich als Kränkung des Menschen, eben durch diese Perspektive, die Welt von außen zu sehen. Anders hat einen berühmten Begriff geprägt, den Begriff des prometheischen Gefälles, als So versteht er das als die Scham oder das Gefühl der Ohnmacht des Menschen gegenüber seinen technischen Errungenschaften, die er zwar in die Welt setzt, aber die er gar nicht mehr begreifen kann und damit von seiner Vorstellungskraft gar nicht mehr mithalten kann. Wir kennen das heute vielleicht, wenn wir uns klar machen, wie schnell die KI-Revolution vonstatten geht. Auch die Weltraumflüge haben ihn zum Nachdenken gebracht, die in den Jahren 1969, 1970 stattfinden. Er hat darüber so ein bisschen Tagebuch geführt und wollte daraus auch ein Buchprojekt machen. Und analog zu seinem prometheischen Gefälle spricht er von einem teleskopischen Gefälle. Also von dem Gefühl, sich beim Anblick des Alls durch das Teleskop als Mensch klein und unbedeutend zu fühlen. Eine ganz ähnliche Beobachtung hat der Umwelthistoriker Joachim Rathgau gemacht. Er bezeichnet den Perspektivwechsel durch den Blick aus dem All auf die Erde als eine kopernikanische Wende rückwärts. Kopernikus hatte die Welt als einen Planet unter vielen betrachtet und gezeigt, dass die Erde nicht im Zentrum des Universums steht, sondern eben die Sonne. Und Rathgau meint jetzt mit einer kopernikanischen Wende rückwärts wieder eine Rezentrierung gewissermaßen. Also man sieht jetzt wieder, die Erde steht wieder im Mittelpunkt, aber eben als ein einsamer Planet, auf dem wir alleine durchs All fahren, auf unserem Raumschiff Erde. Also das Earthrise-Foto und die Blue Marble sind Bilder, genauer Fotografien, die auch das Bild, was wir von uns als Menschen haben, in unseren Köpfen verändert haben und ja, uns sicherlich auch an einigen Punkten dazu gebracht haben, unseren Platz im Universum und auch unsere Verantwortung für unseren eigenen Planeten zu hinterfragen. Und deshalb wird nicht ganz ohne Grund die Blue Marble zu einer Ikone der beginnenden Umweltbewegung. Das unser Zeitalter beherrschende Bild ist das Bild der Erde, wie sie über dem Horizont des Mondes aufgeht, als eine schöne, einsame, zerbrechliche Kugel. Sie ist Heimat der gesamten menschlichen Gattung und trägt deren Leben. Was uns dieses Bild mit seiner dramatischen Kraft vermittelt? Alle gemeinsam sind wir von der Gesundheit unserer einen und einzigen Erde abhängig. Unser gemeinsames Interesse, sie zu pflegen und zu bewahren, transzendiert alle unsere willkürlichen Trennungen. Mit diesen Worten eröffnet der kanadische UN-Sonderbeauftragte Maurice Strong am 5. Juni 1972 die UN-Konferenz in Stockholm und bezieht sich dabei auf das berühmte Earthrise-Foto von 1968, wenn er hier eben schreibt, die Erde, wie sie über dem Horizont des Mondes aufgeht, als schöne, einsame, zerbrechliche Kugel. Also auch in dieser poetischen Sprache sieht man schon, was das Bild für einen Eindruck hinterlassen haben muss. Und Strong macht hier ganz klar, unser gemeinsames Interesse, sie zu pflegen und zu bewahren, transzendiert, das übersteigt alle unsere willkürlichen Trennungen. Also hier kommt es zu einer globalen Perspektive und auch einer Einsicht in die globale Verantwortung für unseren Planeten. Die Konferenz von Stockholm versammelt 1200 Delegierte aus 113 Nationen, also eine sehr bunte, vielfältige Konferenz. Und darunter sind auch erstmalig viele Vertreterinnen von NGOs und Aktivistinnen und Umweltexperten. Also es ist wirklich eine Konferenz, die diese Umweltbewegung der 60er, 70er Jahre auch widerspiegelt. Es war auch die erste große internationale Umweltkonferenz und sie führte zur Gründung des UN-Umweltprogramms UNEP und legte damit den Grundstein für globale Umweltpolitik. Zentrale Themen waren Umweltverschmutzung, Ressourcenverbrauch und die Verbindung zwischen Umweltschutz und wirtschaftlicher Entwicklung. Also in Stockholm waren damals auch viele VertreterInnen aus den, wie man damals sagte, sogenannten Dritte Weltländern anwesend. Und es ging eben darum, auch nachzudenken, ja, wie man eine nachhaltige Entwicklung, Développement durable heißt es auf Französisch, stark machen kann. Und ja, was Nachhaltigkeit und Entwicklungspolitik eigentlich gemeinsam haben. Eigentlich eine sehr interessante Perspektive, die uns heute natürlich auch immer noch betrifft. Der französische Mikrobiologe, Mediziner und Umweltforscher René Dubois prägt in Stockholm den berühmten Slogan, den wir heute alle kennen, Think Globally, Act Locally, und macht damit klar, dass sich globale Probleme nur gemeinsam lösen lassen. Also die Blue Marble ist, wie ich schon sagte, mehr als einfach nur ein Foto, mehr als einfach nur ein Bild, sondern dieser Perspektivwechsel, ja, sorgt plötzlich für die Einsicht, dass wir alle für diese zerbrechliche Kugel, wie sie da im All schwebt, dass wir für die verantwortlich sind. Und dass wir auch, deshalb Raumschiff Erde, dabei alle in einem Boot sitzen. Die 70er Jahre sind, so kann man das bei Joachim Rathkau, dem tollen Umwelthistoriker, nachlesen, sind ein besonderes Jahrzehnt, der endet es einer ökologischen Revolution. In dieser Zeit beginnt die Ökologiebewegung in den USA, aber auch in Europa. Umweltverbände und NGOs werden gegründet und auch von staatlicher Seite werden in vielen Ländern Umweltbeauftragte ernannt. Willy Brandt ernennt zum Beispiel 1969 Bernhard Schimek zum Bundesbeauftragten für die Fragen des Naturschutzes. Bernhard Schimek kennen einige von euch vielleicht aus früher Fernsehkindheit noch als den, ja, wie soll man sagen, Naturerkläronkel, als den Naturdokumentarfilmer. Die britische Ökonomin und Umwelttheoretikerin Barbara Ward veröffentlicht 1966 das Buch Spaceship Earth, also Raumschiff Erde, und dann 1971 zusammen mit dem schon zitierten Mikrobiologen René Dubois das Buch Only One Earth. Hier in diesen Titeln sehen wir schon die Perspektive der Einheit, der Globalität, der Gemeinsamkeit, was eben auch immer bedeutet, der gemeinsamen Verantwortung. 1972, man könnte jetzt die wichtigen Buchtitel dieser Jahre und auch die wichtigen Konferenzen und so weiter aneinanderreihen. Ich habe einfach hier mal exemplarisch paar rausgepickt. Der Club of Rome veröffentlicht 1972 den einflussreichen Bericht Die Grenzen des Wachstums, den einige von euch sicherlich auch kennen. Und ja, der eben die Auswirkungen des exponentiellen Wirtschafts und auch des exponentiellen Bevölkerungswachstums verdeutlicht und auch auf die begrenzten Ressourcen der Erde hinweist. Diese Blue Marble, dieses Bild, das ist für uns vielleicht heute nichts Großes und erstaunt uns vielleicht nicht mehr so sehr. Auch überhaupt, weil wir schon es auch heute gewohnt sind, Bilder aus den entferntesten Regionen unseres Universums zu sehen. Ich habe beispielsweise mit Spannung den Launch des James Webb-Teleskops und die ersten Bilder da verfolgt. Ja, und wenn man jetzt an die 70er Jahre und an die Blue Marble denkt, müssen wir uns vielleicht ein bisschen zurückbeamen, bisschen wieder einfühlen, wie das damals gewesen sein muss, als es noch nicht so viele Medienbilder gab und man zum ersten Mal die Erde als Ganzes von außen gesehen hat. Also eigentlich wie so eine Art Spiegelstadium, wie bei den kleinen Kindern, kennt ihr sicherlich auch, wenn die zum ersten Mal im Spiegel sich selber sehen und checken, dass sie ein Ich ausbilden, also checken, dass sie selbst sind. So muss es damals für die Menschheit gewesen sein. Menschheit, muss man wirklich so großspurig sagen, die da zum ersten Mal checkt, dass wir alle gemeinsam, ne, think globally, auf diesem blauen Planeten, auf diesem Raumschiff Erde wohnen. Die Blue Marble ist nicht nur ein wichtiges Bild für die Ökologiebewegung, sondern auch eine Inspiration für die frühen Tech-Pioniere im Silicon Valley. Also für das Thema dieses Podcasts und meines Blogs Ecology ist eigentlich ganz interessant. Da sieht man ganz gut die Verknüpfung zwischen Nachhaltigkeit und digitaler Kultur. Im März 1966 wirft sich Stuart Brand einen LSD-Trip ein und steigt auf das Dach eines Hauses. Vielleicht eigentlich keine gute Idee, aber doch eine gute Idee, denn diese Perspektive bringt ihn auf eine neue Idee. Ich zitiere mal. Ich schaue aus einer Höhe von 90 Metern und 200 Mikrogramm auf San Francisco herab und denke, ich kann von hier aus sehen, dass die Erde gekrümmt ist. Da kam mir der Gedanke, je höher man geht, desto deutlicher kann man die Erde als rund erkennen. Eigentlich eine marginale Einsicht, so wie man manchmal auf Drogen von marginalen Einsichten besonders fasziniert ist, so auch Brand. Also man sollte auf jeden Fall öfter mal die Perspektive wechseln. Brand glaubt, dass ein Foto der Erde aus dem All das Bewusstsein der Menschheit verändern könnte. Und wir wissen alle, in den 60er, 70er Jahren ging es viel um Bewusstseinsveränderung. Das meine ich jetzt nicht nur als eine lustige Anekdote nach dem Motto, die Menschen haben damals alle Drogen genommen und so weiter, sondern ja, es geht wirklich darum, sein Bewusstsein zu verändern, eine andere Perspektive einzunehmen, damit Kritik an der Gesellschaft zu üben und etwas anderes, Neues zu denken und sich auch wie Brand ganz engagiert in so eine neue Idee hereinzubegeben. Warum ihn gerade dieses Bild so fasziniert hat, also warum wollte er unbedingt die Erde aus dem All sehen? Das mag auch damit zusammenhängen, dass er, ja, Jahrgang 1939 ein Kind des Kalten Krieges ist und die Blue Marble, von der er später so begeistert sein wird, ist für Brand eine Art Gegenbild zum Bild des Atompilzes von Hiroshima, auch eine viel publizierte, ikonische Fotografie. Brand steigert sich in diese Idee hinein, dass es noch kein Foto gibt, das die Welt von außen zeigt, und beginnt mit einer Kampagne, in der die NASA auffordern will, endlich Bilder von der Erde zu veröffentlichen. Und schon am nächsten Morgen, ganz engagiert, beginnt er Buttons und Poster zu drücken und macht sich auf, um sie in Berkeley auf dem Universitätscampus zu verkaufen. 1968, wie wir schon wissen, schickt die NASA dann endlich das berühmte Earthrise-Foto und Brand nimmt es dann 1968 auf die Titelseite seines Whole Earth Catalogs. Und um den Whole Earth Catalog, den Katalog der ganzen Welt, wenn man das überhaupt so direkt übersetzen kann, um diesen berühmten Katalog soll es ja im dritten und letzten Teil dieser Folge gehen. Der Whole Earth Catalog ist so etwas wie eine Anleitung oder ein Ideenspeicher für Hippies und Aussteiger, also für die Counterculture der 60er und 70er Jahre in den USA. Die Bibel vielleicht sogar der Counterculture. Die erste Auflage mit etwa 1000 Exemplaren verkauft Brand zusammen mit seiner Frau Louise für 5 Euro in seiner Wohnung in Menlo Park. Was ist das eigentlich für eine komische Publikation, die Brand da damals entwickelt hat? Es ist wirklich so etwas, wie soll man sagen, wie eine Art Produktkatalog. Also Brand präsentiert da dann wirklich Werkzeuge, die man in seiner Hippie-Kommune und für sein Aussteigertum benutzen kann. Denn man muss sich mal vorstellen, damals gibt es noch kein Internet und kein Amazon, wo man Dinge bestellen könnte und Rezensionen von Leuten lesen könnte, ob diese Dinge gut sind, sondern man hat eben sowas wie Produktkataloge. Sollen Werkzeuge sein, so schreibt Brand im Vorwort, mit denen man sein Leben verbessern kann, mit denen man ein anderes Leben führen kann. Und auch das ist ganz wichtig für die Counterculture der 60er, 70er Jahre. Nicht nur die Bewusstseinsveränderung, sondern auch der Aktivismus und auch der Pragmatismus. Also Dinge zu tun, was weiß ich, eine neue Gemeinschaft irgendwo zu gründen und die dann auch mit ganz materiell, mit den notwendigen Werkzeugen dafür aus dem Boden zu stampfen. Werkzeuge, das können aber auch Bücher sein, also der Theoriehunger in den 60er, 70er Jahren ist groß bei der Counterculture und der Aussteigerbewegung. Auch Bücher können und sollen aus ihrer Perspektive das Bewusstsein verändern, Gesellschaftskritik ermöglichen. Hatte ich eine ganz gute und wichtige These, die wir uns heute mal wieder mehr zu Herzen nehmen könnten, was Bücher eigentlich alles leisten können. Und ja, Stuart Brand rezensiert deshalb in seinem Whole Earth Catalog eine ganze Menge Bücher. Die erste Ausgabe versammelt auf über 60 Seiten rund 130 Gegenstände und ist in Kapitel wie Understanding Whole Systems, Shelter and Land Use, Nomadics oder Learning gegliedert. Also Themen, die mit Aussteigertum zu tun haben, aber auch mit einem breiteren Blick auf die Gesellschaft, wie wir an Learning schon erkennen. Das Tolle ist, alle Ausgaben, historischen Ausgaben des Katalogs sind als Faksimile mittlerweile digitalisiert und ihr könnt online darin stöbern. Den Link dahin, ich habe schon gestöbert, packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Der Whole Earth Catalog ist also so etwas wie ein Produktkatalog, eine Ideencollage und alles in allem eine Anleitung für ein anderes Leben. Und das kommt ganz gut an in den Aussteigerkommunen, wie damals die ganz bekannte Aussteigerkommune Drop City. Da kann man das gebrauchen, konkrete Werkzeuge, um den Boden zu bearbeiten, aber auch Bücher, um das Denken zu verändern. Und der Whole Earth Catalog ist eine sehr eigenwillige Publikation. Ideencollage, habe ich gesagt, Produktkatalog, aber auch eine Community-Plattform. Denn wie gesagt, Amazon gab es damals noch nicht, aber die LeserInnen können ihre Meinungen und Kommentare einsenden und Brand und seine Frau drucken sie in der nächsten Ausgabe dann wieder ab, also als so ein kleines Supplement, was dazu führt, dass der Katalog, wie heute die Kommentarspalten unter einem Thread, immer weiter anwächst und man sozusagen die Diskussion weiter mitlesen kann. In dieser Hinsicht nimmt der Whole Earth Catalog in gewisser Weise die Ideen von Foren und Online-Communities vorweg. Nur eben noch nicht online, sondern auf Papier. Und damit sehen wir schon, Stuart Brand ist eben nicht nur ein ökobewegter Aussteiger, sondern er schafft auch als findiger Kulturunternehmer die Verbindung zwischen Counterculture und Cyberculture, also zwischen der linken alternativen Gegenkultur und den Tech-Pionieren des Silicon Valley. Wo wir gerade bei Communities sind, er gründet 1985, dann viel später, die WELL, Whole Earth Electronic Link, die eine der ersten Online-Communities ist. Und auch begriffstechnisches Brand innovativ, er prägt im Catalog den Begriff des Personal Computers. Nachlesen könnt ihr das alle in einem ganz tollen Buch von Fred Turner, packe ich euch natürlich auch in die Shownotes, From Counterculture to Cyberculture. Fred Turner ist Historiker und wirklich Experte für genau ja, diesen Konnex, diese Verbindung zwischen Gegenkultur und den beginnenden Ideen des Silicon Valley. Die letzte Ausgabe des Catalogs erscheint 1972 und gewinnt dafür sogar den National Book Award for Contemporary Affairs, also gewissermaßen literarische Anerkennung für diese eigentlich gegenkulturelle Publikation. Auf dem Cover ist aber, ganz gut für eine Abschiedsausgabe, vielleicht ein ausgetretener Feldweg zu sehen. Und darunter steht der Abschiedsslogan Stay Hungry, Stay Foolish. Einige von euch wissen auch jetzt, was jetzt schon kommt, nämlich Steve Jobs, der war damals ein großer Fan des Katalogs. Und der wird diesen Slogan später für sich übernehmen und ihn am Schluss einer Rede oder zum Motiv einer seiner Reden in Stanford machen. Und auch er sieht in Brands assoziativen Produktempfehlungen und Ideencollagen einen Vorläufer von, wie er es nennt, Google. Ich zitiere mal. It was a sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic and overflowing with neat tools and great notions. Der Whole Earth Catalog diente also als Vorbild für die offene und kollaborative Kultur des frühen Silicon Valley. Basteln, selber machen, Dinge anders denken. Ne? Apple, think different, so heißt es dann bei Apple später. Das kommt alles aus der Aussteigerbewegung, aber das fasziniert auch die frühen Silicon Valley Pioniere. Steve Jobs war selbst stark von der alternativen Kultur und der Aussteigerbewegung beeinflusst. Und ja, noch so ein 70er-Jahre-Datum, 1976, gründet er dann zusammen, wie wir alle wissen, mit Steve Wozniak in einer Garage in Palo Alto, Apple. Und auch das, ein Unternehmen in einer Garage gründen zu können, wie die Aussteiger und Bastler, auch das ist natürlich ein Mythos der Startup-Kultur geworden, die sich auch heute natürlich immer noch gerne so ein bisschen gegenkulturell gibt. Den Aussteigern, die den Whole Earth Catalog lesen, geht es um ein anderes, ökologisch orientiertes Leben jenseits von Kapitalismus, Konsumismus und Mainstream. Ihr Hacker-Ethos des Do-It-Yourself war gegen verantwortungslosen und unmündigen Konsum ausgerichtet, also die Dinge selber zu machen, selber in die Hand zu nehmen. Ihr Nonkonformismus, ihr Aussteigertum und die Gesellschaftskritik werden dann in der Kultur und in der Ideenwelt des Silicon Valley ja, letztendlich zu einem neoliberalen Tech-Kapitalismus gegen den Staat. Ja, die Staatsskepsis der Aussteiger wird die neoliberale Staatsskepsis der Tech-Kapitalisten, die natürlich immer nicht verraten, wie viel solche großen Entwicklungen wie das Internet und andere große technische Entwicklungen, ja, wie viel die natürlich von Governmental Funding, von den Zuwendungen des Staates profitiert haben. Von wegen Aussteigertum, die Studienabbrecher sind natürlich die neuen Stars des Tech-Sektors und es wird fast schick zu betonen, dass man Stanford abgebrochen hat, um ein Unternehmen zu gründen. Aus der Gemeinschaft und dem Open-Source-Gedanken der Gegenkultur wird die Vereinnahmung kollektiver Kreativität, wir kennen das heute, und der Produktion von Inhalten. Ja, wenn wir was teilen und posten und liken und produzieren auf den Plattformen, dann stärkt das eigentlich die Macht der Tech-Konzerne und hat nur vordergründig etwas mit Demokratie und Partizipation zu tun. Auch wenn es natürlich, wo wir bei Hacking sind, immer Mittel und Wege gibt, das Ganze anders zu machen und anders zu nutzen. Die Tech-Eliten des Silicon Valley haben also den revolutionären Geist der Counterculture geschickt für sich adaptiert. Und etwas ganz Ähnliches passiert auch mit einer, wie soll man sagen, Wissenschaft, Denkströmung, die auch für Stuart Brand und für seinen Katalog besonders wichtig war. Denn viele Bücher, die Stuart Brand da empfohlen hat, sind Bücher, die eigentlich Teil der Kybernetik sind. Was ist die Kybernetik? Auch eine lange Geschichte, aber auf einen Satz gebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht die Kybernetik als eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit der Steuerung und Regelung in Systemen beschäftigt. Auch das ist, wie gesagt, eine lange, komplexe und sehr interessante Geschichte. Ich kann euch dazu das Buch von Thomas Ritt, Maschinendämmerung, eine kurze Geschichte der Kybernetik empfehlen, packe ich euch auch in die Shownotes. Kurze Geschichte ist gut, weil es ist wirklich ein dicker Wälzer, aber er ist sehr lesenswert. Und ja, von der linken Gegenkultur in den USA wurde die Idee der Kybernetik begierig aufgenommen, denn genau das versprach einmal die Gesellschaft als ein System zu verstehen. Und in den damals entstehenden Netzwerken wie dem Internet sah man damals noch neue Freiräume für Formen von Gemeinschaft und auch neue Öffentlichkeiten. Für die Tech-Eliten des Silicon Valley war die Kybernetik interessant wegen ihres technologischen Weltbildes und eben wegen diesem Versuch, einer interdisziplinären Wissenschaft Verbindungen herzustellen zwischen Mensch, Maschine, Tieren und Pflanzen. Feedback zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiges Wort in der Kybernetik, das uns heute überall begegnet. Wir sollen heute an ganz vielen Stellen Feedback geben. Feedback klingt immer gut, es klingt ein bisschen weniger hart als beispielsweise Kritik. Und oft wird dieses Feedback dazu genutzt, um eigentlich das System stärker zu machen. Flache Hierarchien ist noch immer so ein Schlagwort, sonst wird suggeriert, wir könnten überall mitreden. Aber vielleicht macht das manchmal die Macht und Kontrolle nur noch unsichtbarer. Interessant und zugleich problematisch ist auch die kybernetische Version von Staat und Politik als einer Maschine, die sich effizient steuern lässt. Governance ersetzt gewissermaßen die öffentliche Debatte und auch die politische Meinungsbildung. In der Kybernetik steckt vieles von dem, was dann in der Ideologie des Silicon Valley zu einem Technikdeterminismus wird, den die Tech-Evangelisten immer predigen. Das ist der nächste große Hype, der ist unumgänglich, der wird alles verändern. Und den können wir angeblich nur noch begrenzt verändern. Ja, sollen da sitzen wie staunendes Publikum, das sich die nächste große Innovation anpreisen lässt. Ich meine, Steve Jobs höchstpersönlich hat ganz nonkonformistisch mit Sneakern auf der Bühne herumtigernd genau das irgendwie dieses Tech-Evangelistentum in die Welt gesetzt. Und auch ein wichtiger Teil, wo es um Steuerung geht bei der Kybernetik, ist natürlich sein sogenannter Solutionism. Jewgeni Morozov hat darüber ein tolles Buch geschrieben, also die Idee, dass es eigentlich ja für jedes Problem eine wichtige, notwendige Lösung gibt. Eine ganz eigenartige Vorstellung von Kritik, von Diskussion, von Veränderung und auch von Fortschritt. Das alles ist vielleicht problematisch, also diese Vereinnahmung der Ideen des Aussteigertums und der Ökobewegung durch die Tech-Pioniere des Silicon Valley und durch die kalifornische Ideologie, wie man das Ideengebäude des Silicon Valleys auch oft bezeichnet. Aber ja, wo soll man da anfangen angesichts von Elon Musk und anderen verrückten Tech-Milliardären? Würde man sich sicherlich heute etwas mehr Verantwortungsbewusstsein zurückwünschen. Nicht nur ökologisches, sondern auch soziales, politisches und überhaupt. Ja, freut mich, dass ihr heute wieder reingehört habt. Wir haben einen weiten Bogen gespannt von der Blue Marble als einem Foto, was die Ökologiebewegung der 60er und 70er Jahre anstößt und für so etwas sorgt wie eine ökologische Revolution. Und wir sind von dorthin weitergegangen zum Whole Earth Catalog und zur Verbindung zwischen der Counterculture und der Cyberculture, also der Aussteigerbewegung der 60er und 70er Jahre und den neuen Ideen, die zu dieser Zeit auch im Silicon Valley entstehen. Alle Literaturhinweise zu den Büchern, über die ich gesprochen habe und auch natürlich der Link zu der digitalen Sammlung des Whole Earth Catalogs findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört und auch bei der nächsten Folge dabei seid. Bis dann!